Ich komme jetzt, wie schon von Fritz Schremmer angekündigt, zu Professor Dr. Björn Loching. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und als Partner bei Roland Berger Strategy Consultants, unter anderem verantwortlich für den Beratungsbereich Stadt- und Regionalentwicklung. Er hat in diesem Bereich bereits zahlreiche Projekte für Städte und Metropolen im In- und Ausland durchgeführt. Und Aufhänger für den Vortrag war die FAZ-Studie dieses Hauses. Sie lautete: Deutschlands lebendige Städte, wohin zieht es die kreative Klasse? Und da bin ich jetzt gespannt.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt an mir, den Reigen der Vorträge dieses Kongresses zu beschließen. Ich tue das sehr gerne und ich möchte es mit einem Thema tun, von dem wir überzeugt sind, dass es extrem wichtig ist für die Weiterentwicklung unserer Städte. Herr Oberbürgermeister Schrammer hat es eben angesprochen. Und ich bin dankbar für ein Stichwort, das der Herr Junge eben in der Podiumsdiskussion gegeben hat. Er sagte, die praktischen Beispiele, das praktische Tun ist natürlich das, was nachher entscheidend ist, aber es ist von Zeit zu Zeit auch notwendig, mal etwas tiefer zu tauchen und sozusagen mal die konzeptionellen Grundlagen dessen, was man tut, etwas näher zu hinterleuchten. Dafür stehen die Beratungen und gerade die Strategieberatungen natürlich üblicherweise. Und deswegen erlaube ich mir jetzt zum Abschluss des Kongresses, Sie auf einen, wenn Sie so wollen, kleinen Tauchausflug mitzunehmen und einmal zu zeigen, was wir glauben, was deutsche Städte in der Zukunft tun müssen oder in Teilen auch schon getan haben, um die hochqualifizierten Talente, um die kreative Klasse besser zu gewinnen, besser zu binden, sie auch in den Städten besser zu entwickeln. Ich möchte das mit vier Beobachtungen beginnen oder anhand von vier Beobachtungen strukturieren. Und zwar zum einen, und das ist geradezu banal, und ich denke, das ist inzwischen auch allgemeines Gedankengut, nicht zuletzt auch durch die sozusagen missionarische Tätigkeit des Herrn Florida, so umstritten er auch sein mag. Nur Städte, die in der Lage sind, die kreative Klasse, also die Hochqualifizierten, die Menschen, die das Neue in die Welt bringen, an sich zu ziehen, bei sich zu halten, auch das Innovationspotenzial, das Kreativpotenzial zu nutzen, nur diese Städte werden erfolgreich sein können in der Zukunft. Dieser Wettbewerb um diese Talente wird immer schwieriger, das wissen Sie alle. Wir machen ja nicht nur Projekte im öffentlichen Sektor, wir machen ja auch sehr viele Projekte natürlich in der Privatwirtschaft. Und wenn Sie heute mit den Top-Führungskräften, den Personalchefs, mit den Vorstandsvorsitzenden in den großen, in den kleinen Konzernen und Unternehmen reden, dann sehen Sie, dass unter den Top 10 der Probleme, die die Unternehmen in Deutschland haben, immer 3 oder 4, 5 Personalprobleme sind. Und die Anwerbung und das Halten der Top-Qualifizierten gehört grundsätzlich immer zu den Top 3 der Probleme. Wenn da offensichtlich also die Notwendigkeit ist, diese kreativen Talente an sich zu binden und auf der anderen Seite der Wettbewerb um diese Talente eben nicht nur in Deutschland, sondern international immer stärker wird, dann müssen die Städte offensichtlich sich damit beschäftigen und sie müssen darin auch gut aufgestellt sein. Und ich möchte hier die Studie, die wir Anfang des Jahres mit der FAZ gemacht haben, nur als Ausgangspunkt nehmen. Es war ein Städte-Ranking und man kann über Städte-Rankings vieles denken und ich habe da auch so meine Meinung zu Städte-Rankings, aber interessanterweise war es bei diesem Städte-Ranking so, dass wir von der Resonanz darauf schier überwältigt waren. Und man kann jetzt sagen, gut, die haben sich jetzt 15 Kriterien angeguckt, das ist vergleichsweise banal und das sagt jetzt mal gar nichts. Und das stimmt irgendwie auch, aber dennoch fanden sich offensichtlich relativ viele Städte ganz gut getroffen in diesem Ranking. Auch die weniger gut beleuchteten Städte fanden sich ganz gut getroffen und offensichtlich hat es doch einen Kern Wahres. Insofern möchte ich darauf näher eingehen, aber ich möchte insbesondere auf das eingehen, was hinter diesem Ranking liegt. Also nicht auf die schieren Zahlenwerte, sondern auf die Frage, welche Erkenntnisse kann man eigentlich daraus ziehen, was wissen wir aus der Beratungstätigkeit, was da funktioniert und was sollte man besser lassen. Und dann eben, und damit möchte ich dann abschließen, einige Handlungsempfehlungen, die dann so die Brücke zwischen der konzeptionellen Überlegung und dem, was die jeweiligen Städte dann machen können, auch letztendlich schlagen sollen. Vielleicht zum Einstieg eine kurze Statistik, und zwar die Korrelation zwischen dem sogenannten Kreativitätsindex, der ist so von uns nicht erfunden worden, die Kriterien sind von uns zusammengestellt worden, aber diese Arbeiten gehen im Wesentlichen auf Richard Florida und andere Leute zurück. Da geht es um die Frage, wie viel Talent, wie viel Technologie und wie viel Toleranz ist in einer Stadt. Das kann man an verschiedenen Kriterien messen. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen das. Deswegen möchte ich das nicht zu tief beleuchten. Aber das ist im Prinzip das, was wir in unserem Städte-Ranking gemessen haben. Und dann sehen Sie auf der anderen Seite, also auf der Y-Achse, sehen Sie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf für die jeweiligen Städte. Und das ist nicht nur hochgradig korreliert, wie man dort sieht, das ist auch noch, denn das würde jetzt relativ wenig aussagen, das ist auch noch kausal. Man kann sich das also einmal so anschauen und man kann dann schauen, hat denn diese Kreativität einer Stadt auch Auswirkungen auf die Wachstumsdynamik beispielsweise? Das heißt, wenn man sich anschaut, wie sind die prognostizierten Pro-Kopf-Wachstumsraten in den nächsten Jahren und Sie legen dann den Kreativitätsindex daneben, dann sehen Sie sehr ähnliche Ergebnisse. Das heißt, es gibt nicht nur diese Korrelation, es gibt auch die Kausalität, also die Folge auseinander. Also offensichtlich, und das ist inzwischen auch weithin akzeptiertes Gedankengut, offensichtlich ist es vergleichsweise wichtig, genau diese kreativen Talente, also die Menschen, die das Neue in die Welt bringen, an sich zu binden oder für sich zu gewinnen. Vielleicht ganz kurz zur Definition der Kreativen, weil es da sehr viel Begriffsunstimmigkeiten in der Vergangenheit gab. Wenn wir über kreative Klasse reden, dann reden wir natürlich auch über die Künstler und über die Kulturszene. Darüber ist ja eben auch verschiedentlich gesprochen worden. Aber wir reden eben nicht nur darüber. Wir reden über Kreation im eigenen Sinne, also auch über die Entwickler von Volkswagen, die den Phaeton konstruiert haben, über Ärzte, die an neuen Medikamenten forschen, über Ingenieure, die neue Entwicklungen tätigen, über IT-Leute, die neue Programme entwickeln und über die Medien, die neue Druckerzeugnisse entwickeln, die das Neue in die Welt bringen. Und diese Menschen, und das gilt überall auf dem Globus so, liegen in ihrem Einkommen, in ihrer Bruttowertschöpfung deutlich über dem Durchschnitt der Inlandsprodukte pro Kopf in den jeweiligen Volkswirtschaften. Das ist auch völlig logisch, denn auf dem Weg zur Wissensgesellschaft ist eben die Generation von Wissen, die Generierung von Wissen, die Generierung von Innovationen das, was die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen determiniert und es ist eben das, was entsprechend auch entlohnt wird. Insofern, wenn Sie das Inlandsprodukt und damit den Wohlstand Ihrer Stadt mehren wollen, dann kommen Sie an der kreativen Klasse nicht vorbei, denn Sie brauchen sie einfach, um die Innovationsprozesse zu befruchten. Sie können eben nicht langfristig als verlängerte Werkbank von Innovationsprozessen, die irgendwo anders stattfinden, agieren. Das wird nicht funktionieren. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist das, was Sie rechts unten in der Ecke sehen, das sind die Standortwahlkriterien dieser kreativen Klasse. Während die normalen Beschäftigten, wenn sie so wollen, üblicherweise ihren Arbeitsplatz nach der Jobverfügbarkeit wählen, hat die kreative Klasse in großen Teilen die Wahlfreiheit. Diese Talente sind knapp, die Jobmöglichkeiten sind vielfältig und das Spielfeld, auf dem man sich bewegen kann, ist dann mindestens mal ein nationales, aber sehr häufig auch ein deutlich internationales. Das heißt, diese Menschen und deswegen dieses Theorem, Jobs follow people, diese Menschen suchen sich den Ort, an dem sie leben, sehr stark nicht allein an der Jobverfügbarkeit aus, sondern sehr stark auch nach der Lebensqualität, also dem Begriff, den wir gerade eben in der Podiumsdiskussion diskutiert haben. Aber natürlich auch an beruflichen Herausforderungen, was nicht zwangsläufig die Konzernkarriere sein muss, und an einem hohen Maß an beruflicher Flexibilität, also an der Möglichkeit, auch zwischen Branchen oder zwischen Funktionen wechseln zu können. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite bei den Arbeitern und Dienstleistern schauen, da sind es Jobsicherheit, Bezahlung, Jobverfügbarkeit, also ganz klassische Arbeitsmarktkriterien, die Menschen an die Städte binden. Das heißt, diese Menschen der kreativen Klasse haben den angenehmen Nebeneffekt, dass sie, wenn sie sich an einer Stelle ansiedeln, über Innovation, auch über Gründungsaktivitäten, üblicherweise dazu führt, dass sie weitere Beschäftigungseffekte nach sich ziehen. Und deswegen muss es eben wichtig sein, die Menschen nicht nur wegen ihrer eigentlich hohen Bruttowertschöpfung an die Städte zu binden, sondern eben auch wegen der zusätzlichen Arbeitsmarkteffekte. Und darauf möchte ich nur ganz kurz eingehen, weil Sie das sicherlich alle kennen. Das ist eine Studie vom IW aus diesem Jahr, wo es darum geht, wurden Unternehmen befragt, wie sie denn die Verfügbarkeit von Talenten einschätzen. Das ist also eine subjektive Einschätzung. Das ist die Veränderung seit 2003 bis zu diesem Jahr. Und da sieht man, dass in den Sozialwissenschaften, im Bereich der Rechtswissenschaften gefühlt der Bedarf an Talenten besser gedeckt werden kann als in der Vergangenheit. Das aber gerade im technischen Bereich, und das wissen Sie alle, dort, wo die klassischen Innovationen, die ja auch dieses Land stark machen, wenn man an den großen deutschen Mittelstand denkt, dass dort ja die Talente knapper werden. Und wenn man sich die Prognosen dazu anschaut, dann werden, obgleich wir ja noch geburtenstarke Jahrgänge als Schulabgänger vor uns haben, dann werden diese Zahlen tendenziell auch in dem oberen Bereich, der jetzt noch ganz positiv aussieht, in den nächsten Jahren schlechter werden. Also insofern diese Talentknappheit, und das haben wir nicht nur hier, das haben wir in sehr vielen sehr entwickelten Volkswirtschaften, diese Talentknappheit wird uns in den nächsten Jahren weiter begleiten und auf die müssen wir uns einfach einstellen. Kommen wir mal zum Ranking und ich denke, viele von Ihnen haben das in der FAZ gesehen, deswegen möchte ich das auch nur, wie gesagt, als, wenn Sie so wollen, Manifestation dessen nehmen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Sie sehen hier eine Reihe von Städten, die entlang dieser drei Kriterien Technologie, Talent und Toleranz bewertet wurden. Das sind jetzt mehr Städte, als Sie im FAZ-Ranking gesehen haben. Wir haben uns also die Mühe gemacht, in der Vergangenheit noch eine ganze Reihe von weiteren Städten auszuwerten. Ich habe jetzt einmal eine Auswahl getroffen. Und was man da sieht, ist, dass es zwei Städte in Deutschland gibt, wenig überraschend, mit München und Stuttgart, die dieses Ranking sehr deutlich anführen. Und wenn ich gleich auf die Einzelkriterien gehe, dann werden Sie sehen, woran das liegt. Es liegt daran, dass in puncto Talentdichte und Technologiedichte in Deutschland München und Stuttgart kommen und dann kommt erstmal lange nichts. Das ist als gebürtiger und überzeugter Hamburger relativ schwierig, das coram publico so zuzugeben. Aber das ist nun mal so und unsere Ausgangshypothese war, dass in Deutschland diese Varianz zwischen sehr stark technologieorientierten Städten und der breiten Masse, wenn Sie so wollen, deutlich weniger ausgeprägt ist, als es zum Beispiel in Amerika der Fall ist. Da wurden wir allerdings Lügen gestraft. Als wir uns die Zahlen näher angeschaut haben, stellten wir doch sehr deutlich fest, es gibt zwei dieser, wenn Sie so wollen, Tech-Poles in Deutschland. Das sind eben Stuttgart und München und alle anderen Städte sind dann mehr oder weniger vergleichbar. Und dann sehen Sie diese Liste und wie gesagt, man könnte noch beliebig weiter runtergehen und Sie sehen, dass es da schon deutliche Unterschiede gibt. Und wir haben eben auch über das Ruhrgebiet gesprochen. Ich bin selber mit einigen Themen gerade auch in Essen befasst und wir kennen natürlich auch die vielfältigen Bemühungen, die dort in der Region entstehen. Aber dessen ungeachtet muss man sagen, das Ruhrgebiet hat sicherlich in einigen Punkten da noch Nachholbedarf. Und mit Ausnahme von München und Stuttgart, die in vielen Bereichen vergleichsweise weit sind, in einem Punkt nicht so, auf den komme ich gleich, haben viele Städte noch eine ganze Menge von Hausaufgaben zu machen. Hier vielleicht ganz kurz die Disaggregation dieser Ergebnisse entlang der drei Dimensionen Technologie, Talent und Toleranz. Und da sieht man, wie ich es eben sagte, gerade bei Technologie München und Stuttgart weit dem Rest der großen Städte enteilt. Das kann man messen an Dingen wie Patentanmeldungen. Gut, da sind die Schwaben Weltspitze, wie man weiß. Das kann man natürlich auch messen an Dingen wie Hightech-Gründungen, an der Frage der F&E-Intensität der Industrie und so weiter und so fort. Da sieht man einfach, da kommen dann eben München und Stuttgart, dann kommt eine weitere bayerische, fränkische Großstadt, aber schon deutlich dahinter mit Nürnberg. Und dann setzt sich die Reihe sofort eben mit vielen Städten, die da im Mittelfeld liegen. Und wenn Sie sich den Talentindex anschauen, da ist es etwas homogener, aber auch da führen München und Stuttgart das Feld an. Dann kommen Städte wie Hannover, Leipzig, aber auch Hamburg, Frankfurt, alles auch durchaus durch die in Teilen Stärke der Hochschulen, aber auch durch andere Kriterien, die etwas mit Anziehungskraft von kreativen Talenten zu tun haben. Beispielsweise in Hamburg ist das ein sehr starkes Phänomen. Und dann auch da wiederum Städte, die offensichtlich Schwierigkeiten haben, Talente an sich zu binden. Und der dritte Punkt, die Toleranz, also das, was man so als kreative Lebensqualität, auch als das Subkulturelle, als die Offenheit, Herr Schrammer hat es vorhin angesprochen, alles das, was diese Toleranz anmacht, da sieht man in der Spitzengruppe Berlin, Hamburg und Köln, das überrascht möglicherweise hier niemanden. Ich denke, das sieht man auch am FAZ-Leservoting, was es danach gab. Also die FAZ hatte dann nochmal die Möglichkeit gegeben, Deutschlands beliebteste Städte zu wählen. Und da war das Ranking dann Hamburg, Berlin und Köln. Aber im Prinzip war das Ranking genauso, wie Sie hier den Toleranzindex sehen. Offensichtlich bewerten Menschen die Attraktivität einer Stadt sehr stark nach dieser dritten Dimension, nach dieser Toleranz, nach dieser Kreativitäts-, Subkulturalitätsdimension, also dem, was im Prinzip in der Stadt wabert und was der Herr Junge eben auch nochmal angesprochen hat. Es ist nicht die Hochkultur, es ist nicht die oberste geologische Schicht, es ist das, was die Stadt irgendwie zusammenhält, ausmacht, der kreative Austausch, die Offenheit gegenüber anderen Lebensformen, all diese Dinge, die eine Stadt aus der Erstarrung lösen oder dazu führen, dass eine Stadt gar nicht erst erstarrt. Wenn man dann mal tiefer in das Thema hineinschaut und man diese Ergebnisse Städten präsentiert, dann kriegen sie dann ein hohes Maß an Zustimmung und wird gesagt, ja, wir wissen das, wir sehen das Problem und wir wissen auch, dass wir die kreative Klasse stärker anziehen müssen. Und nun kann ich Ihnen eins sagen, aus vielen Projekten, die wir gemacht haben, diese kreative Klasse ist sowas von inhomogen, wie sie auch nur die deutsche Bevölkerung sein kann. Also, um ein Beispiel zu nehmen, der Airbus-Kabinenentwicklungsingenieur, sehr traditioneller Prägung, ist mit dem Spieledesigner, der irgendwo im Hamburger Schanzenviertel in seinem Zwei-Personen-Startup sitzt, sowohl von der soziologischen Struktur, von seinem Werteprofil, von seinen Bedürfnissen überhaupt nicht zu vergleichen. Aber beide gehören zur kreativen Klasse. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, wir müssen als Stadt kreativer werden, wir müssen die Talente der kreativen Klasse ansprechen, wir brauchen die, das ist wichtig, wir machen jetzt eine Strategie, unsere Stadt zieht die kreative Klasse an, dann stehen Sie plötzlich vor dem Problem, dass es 20 oder 25 verschiedene Typen von Vertretern der kreativen Klasse gibt und die werden Sie nicht alle auf einmal treffen. Und Sie sollten auch gar nicht den Versuch unternehmen, denn das wäre der Kardinalfehler des Marketing, man versucht alle zu treffen und da treffen Sie garantiert niemanden. Das heißt, es muss darum gehen, relativ klar herauszuarbeiten, welche Menschen braucht Ihre Stadt denn zukünftig, um das Wachstum dieser Stadt voranzubringen. Und das ist etwas, was sehr viel auch mit der Industriestruktur der Stadt und den gewachsenen Strukturen als solches zu tun hat. Und deswegen das Erste, was man mal tun muss, und das hat uns geradezu überrascht in den Projekten in den letzten Jahren, wir haben dann mal die Frage gestellt, na gut, ihr wollt jetzt Talente anziehen, wie viel braucht ihr denn? Und wenn Sie dann mit den Wirtschaftsförderungen reden, mit den Clusterverantwortlichen, kriegen Sie oftmals an der Stelle nur Schulterzucken. Und das ist ja der erste Schritt. Wenn ich nicht weiß, wie viele Leute ich brauche in den nächsten Jahren, wie soll ich sie denn bitte dann halten oder gewinnen? Also offensichtlich muss ich daran arbeiten. Ich muss da eine stärkere Transparenz herstellen. Und dann muss ich als Zweites natürlich wissen, was wollen die eigentlich? Was erwarten die von der Stadt? Und ich kann Ihnen sagen, ein Mensch, der sich von seinem Werteprofil in München sehr wohl fühlt, tut das in Hamburg nicht. Das kann man auch messen. Das kann man messen mit den gleichen Instrumentarien, mit denen man auch in der Industrie Werteprofile bei Marken misst. Die Menschen erwarten andere Formen von Lebensqualität, andere Lebensstile. Offensichtlich sind es auch andere Menschen. Und dann muss ich für mich wissen, und das hat eben sehr viel mit der Industriestruktur zu tun, ich habe es eben gerade gesagt, welche Talentsegmente sind denn wichtig für mich? Wen brauche ich denn zukünftig, um Wachstum zu generieren? Und wer ist vielleicht nicht so wichtig oder wer kommt von selbst in die Stadt? Vielleicht muss ich mich um den gar nicht mehr kümmern, der fühlt sich von der Stadt schon so gut angezogen, dass er ohnehin kommt. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie gut bekomme ich denn die? Und da komme ich später noch zu. Wir haben das für Hamburg uns sehr genau angeschaut, für einige andere Städte auch. Es gibt bestimmte Talentgruppen, die braucht Hamburg händeringend. Aber die machen einen großen Bogen um die Stadt. Weil die wissenschaftliche Qualität der Stadt, ich weiß nicht, welche Vertreter aus der Hamburger Wissenschaftsszene heute sind, weil die wissenschaftliche Qualität der Stadt Hamburg in vielen Bereichen geradezu abenteuerlich ist. Und zwar abenteuerlich schlecht. Und insofern muss man sich auch dann die Frage stellen, welche Stadtentwicklungsmaßnahmen muss ich dann vornehmen, um da besser zu werden. Das ist natürlich für einen Stadtstaat dann einfacher, denn er kann direkt auf die Hochschulen einwirken. Das ist als Kommune natürlich deutlich weniger einfach. Ja, und dann muss ich mir, wenn ich soweit bin, dass ich weiß, wen brauche ich und wie gut bekomme ich die oder wie gut kann ich die auch finden, dann muss ich mir natürlich überlegen, was sind die richtigen Maßnahmen, um das auch zu tun. Hier ein Beispiel dazu. Wir haben jetzt mal die Bohème, also die reinen Künstler, die Hardcore-Kreativen, den inneren Kern der kreativen Klasse herausgegriffen, weil das so schön anfassbar ist. Wenn Sie also eine Stadt sind, die da in dem linken oberen Quadranten im Wesentlichen ihre Cluster hat, also dort, wo ein extrem kurzer Innovationszyklus ist, wo eine extrem hohe Forschungs- und Entwicklungsintensität ist, wie es zum Beispiel in der IT ist, da brauchen Sie die Bohème eigentlich nur als Imagefaktor für Ihre Stadt, dass die Stadt etwas netter, anfassbarer, kommunikativer wirkt. Diese sehr starken, technologieprägten IT-Cluster beispielsweise können auch ganz gut ohne das überleben. Und das ist auch das, was man aus den Hightech-Metropolen relativ deutlich hört. Wenn Sie dann aber in diesem rechten oberen Bereich sind, wenn es stärker um Medien geht, also eine starke Innovationsgeschwindigkeit, aber mit relativ oder geringeren Forschungs- und Entwicklungsmitteln, da geht es vielmehr um den menschlichen Austausch. Da geht es nicht nur um Patentintensitäten und die Menge an Geld, die ich in eine Innovation stecke. Da geht es vielmehr um die Frage, wie kann ich gemeinsam um die beste Idee ringen. Und da ist plötzlich der kreative Impuls auch gerade von sozusagen stark Kreativen, von der Künstlerszene extrem wichtig. Das heißt, die Hamburger Medienszene beispielsweise floriert nur deswegen so gut, weil sie auch einen sehr starken Austausch mit der Kultur, mit der Subkulturszene hat, weil es eine starke Hip-Hop-Szene gibt und weil auch die Werbeagenturszene dazwischen relativ gut als Bindeglied funktioniert. Das heißt, dort brauchen Sie die Bohème definitiv, dafür ist sie notwendig. Wenn Sie nur alte Cluster haben, langsamer Innovationszyklus, geringe Forschungs- und Entwicklungsintensität, viele Ingenieure, die gerne am Stadtrand auf der grünen Wiese wohnen, da ist die Bohème in der Stadt relativ nachrangig. Auch das sieht man sehr deutlich. Jetzt sind aber die deutschen Städte nicht so aufgestellt, dass sie nur eins oder in einem dieser Clusterfelder befinden. Üblicherweise haben deutsche Städte Cluster in verschiedensten dieser Felder. Und deswegen habe ich diesen orangen Pfeil da reinmalen lassen. Das ist nämlich die Interaktion zwischen den Clustern. Das ist die Interaktion zwischen den neuen und den alten Clustern. Das ist das, was Innovation ausmacht. Und das kriegen Sie besonders gut hin, wenn Sie eine sehr florierende subkulturelle Szene haben. Und das wird Herr Schrammer sehr gut bestätigen können aus Köln. Dann da kriegen Sie plötzlich die kreativen Impulse zwischen den verschiedenen Clustern transportiert. Ansonsten nehmen die Cluster wunderbar für sich. Und deswegen ist es dann wichtig, die Bohème als Katalysator zu haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das könnte man jetzt für so ziemlich alle Talentgruppen durchexerzieren. Ich wollte hier nur an dieser Stelle mal zeigen, wie man sich dieses Themas auch nähern kann, um einfach zu verstehen, wie funktioniert eine Stadt? Was hat die Wirtschaftsstruktur mit der Talentstruktur zu tun? Wir haben das dann für Hamburg hier mal beispielsweise aufgezeigt. Ich könnte das auch für eine Reihe von anderen Städten zeigen. Da sehen Sie wieder vier Quadranten, nicht zu verwechseln mit den eben. Da sehen Sie zum einen unten die Achse, welche von diesen Talenten kommen gerne nach Hamburg, passen von den Standortkriterien gut, haben Bedürfnisse an eine Stadt, die sehr gut durch Hamburg erfüllt werden. Das sind die eben rechts. Und die links sind die, die nicht so gerne nach Hamburg kommen. Und dann sehen Sie wieder auf der Y-Achse die Talente, oder sehen Sie, inwieweit Talente wichtig für Hamburg sind, für das Wachstum der Stadt Hamburg. Und eben im unteren Bereich werden es dann die Talente, die weniger wichtig sind. Wir haben jetzt hier nur die aufgenommen, die von hoher Bedeutung sind. Wir haben deutlich mehr Talentgruppen uns angeschaut, durch Marktforschung analysiert. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von Gruppen, die nicht so entscheidend sind. Und da sieht man, im rechten oberen Bereich ist das alles eigentlich ganz wunderbar. Die kommen gerne nach Hamburg, für die braucht man eigentlich auch kaum was zu tun. Also Hamburg wird beispielsweise mit BWLern und Juristen überschwemmt. Für die brauchen sie eigentlich kein Stadtmarketing oder Stadtentwicklung mehr zu machen. Die kommen von selbst. Anders sieht es aus bei Menschen, die wir hier immer so als gründungsfreudige Innovatoren tituliert haben. Also Leute, die technologische Entwicklung in Form von dann Gründungen als Postdocs an den Hochschulen in die Welt bringen und damit auch Arbeitsmarkteffekte schaffen. Die bräuchte Hamburg sehr dringend, gerade wenn es um Cluster wie den Flugzeugbau geht, wenn es um Nanotechnologie geht, aber auch andere. Die kommen aber nicht so gerne, weil sie bestimmte Anforderungen an der Stadt haben, die Hamburg eben im Moment nicht besonders gut erfüllt. Das heißt, es kann nicht nur darum gehen, dort Stadtmarketing zu betreiben, denn mit Stadtmarketing ändern Sie da nichts, sondern da zeigen Sie für ein paar nette Bilderchen und entwickeln die entsprechenden Claims dafür, sondern es muss darum gehen, ganz klar Stadtentwicklung zu betreiben. Stadtentwicklung, um dafür zu sorgen, dass diese Menschen, die so wichtig sind für das Wachstum der Stadt, diese spezifischen Talentgruppen, die Sie da links oben sehen, dass die auch tatsächlich in die Stadt kommen oder erstmal in der Stadt gebunden werden. Denn es gibt natürlich auch solche Absolventen, beispielsweise an der TU Hamburg-Harburg oder natürlich auch an der Universität, an den Fachhochschulen. Viele von denen gehen nach dem Studium oder gehen, das ist fast noch schlimmer, gehen nach dem Bachelor oder nach dem Vorstudium, nach dem Vordiplom. Und insofern muss es darum gehen, eben auch die zu halten und ganz gezielt Standortentwicklungsmaßnahmen zu betreiben, damit diese Menschen bleiben. Das wieder nur ganz kurz dazu. Also die Talentzielgruppen im Großen und Ganzen, das jetzt mal aggregiert, erwarten Atmosphäre und Flair, sie erwarten Stadtbild und Grünflächen, sie erwarten Sportmöglichkeiten, das bekommen sie alles von Hamburg. Niedrige Lebenshaltungskosten bekommen sie aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus, das ist jetzt die Einschätzung nicht. Wirtschaftliche Dynamik und Aufstieg, ja, das wird auch kritisch gesehen, gerade gegenüber einigen europäischen Metropolen. Und insbesondere Wissenschaft und Bildung werden sehr, sehr kritisch wahrgenommen. Also daher ganz klar der Punkt, hier stadtentwicklerisch auch als Hamburg zu arbeiten. Und dann ganz entscheidend, und ich denke, das ist auch etwas, was man Ihnen allen mitgeben kann, ist der untere Punkt. Großevents, Sportevents und Shopping. Das sind Dinge, die diese Talente der kreativen Klasse nicht so wahnsinnig interessieren. Es sei denn, es geht um Sportevents, an denen sie selber teilnehmen können. Und hier gilt der Ausspruch von Richard Florida, der gesagt hat, wenn du eine Stadt generisch machen willst, in Klammern, wenn du sie kaputt machen willst, dann baue Einkaufszentren auf der grünen Wiese, baue grüne, ghettoartige Wohnviertel und baue große Sportstadien und denk sonst nicht weiter über die Stadt nach. Und genau das ist auch das, was wir in der Marktforschung sehen. Natürlich müssen sie auch all das tun. Aber um die kreative Klasse anzusprechen und die Menschen, die das Wirtschaftswachstum in die Stadt bringen, die Innovationen in die Stadt bringen, ist das nicht zwangsläufig entscheidend. Und deswegen als Abschluss fünf Punkte dazu. Erstens, seien Sie selbstkritisch und schauen Sie sich genau an, wie Ihre Stadt derzeit steht. Wo sind Sie gut, wo sind Sie schlecht in der Talentgewinnung und Bindung? Was hat das mit Ihrer Wirtschaftsstruktur zu tun? Sehen Sie das Ganze als ersten Schritt in der Entwicklung der Strategie. Wenn Sie anfangen, irgendwann am Ende Ihrer Stadtentwicklung sich mit der Frage zu beschäftigen, wen brauche ich eigentlich, dann ist es definitiv zu spät. Sie müssen sich früher damit beschäftigen, damit Sie es in die Stadtentwicklung integrieren können. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Wirtschaftsstruktur. Sie alle haben sich in mehr oder weniger großem Maße mit Clusterstrategien in den letzten 10, 15 Jahren beschäftigt. Dann nutzen Sie das auch und setzen Sie darauf und verstehen Sie, dass bestimmte Cluster bestimmte Menschen brauchen und bestimmte Clusterkombinationen das auch. Verstehen Sie, was Ihre Talentgruppen wollen, verstehen Sie deren Bedürfnisse und versuchen sie vom Glauben zum Wissen zu kommen. Manchmal schadet es nicht, die eine oder andere Marktforschung an der Stelle zu machen und sich da vielleicht auch mal an dem zu orientieren, was zum Beispiel große Markenartikler dazu tun. Und dann leiten Sie Maßnahmen genau daraus ab, einen sauberen Kanon an Maßnahmen, sozusagen tauchen Sie aus Ihrer Tauchtour wieder auf und kommen Sie an die Oberfläche und setzen Sie das dann um und schauen Sie regelmäßig, ob das, was Sie sich da vorgenommen haben, auch eintritt, und sonst steuern Sie gegen. Wenn Sie das tun, dann kann es uns um die deutschen Städte nicht bange sein. Wir sind gut aufgestellt, wir haben es immer wieder gezeigt, dass wir in kritischen Situationen auch wissen, wie wir damit umzugehen haben, und ich denke, das sollte jetzt mal so als kurzer Überblick über das Thema dann auch reichen. Und ich denke, hier ist jetzt auch relativ viel Appetit im Raum, und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.